Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Bayern dreht im Endspurt gegen Benfica auf. Zahnlose Wolfsburger lassen sich von Salzburg überrumpeln.
Die Amerikanisierung der Formel 1 schreitet voran.
Julia Quinn ist nach 13 Monaten zurück im Nationalteam.
Na, hoffentlich gewinnen sie dann auch. Heute am Donnerstag sind das die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu vielleicht der ein oder andere Flachwitz. Mal gucken, wir sind heute Morgen, glaube ich, einigermaßen lustig drauf. Top und Flop haben wir auch. Ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte gibt es natürlich auch. Es geht um Haare, diesmal nicht um meine oder die nicht vorhandenen sind. Es geht um verbotene Substanzen in Haaren. Kurzum, es geht um Christoph Daums Karrieretiefpunkt.
Ach du, das ist eine Geschichte, die ist bis heute noch lächerlich. Und dann kommt noch dein von dir gerade als Flachwitz betitelter. Aber weißt du was? Der erste Sportpodcast des Tages, meine ersten Worte des Tages, und dann bringst du mich schon zum Lachen. Herrlich. Ach, da sag ich doch mal einen fröhlichen guten Morgenzustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, sind wir die drei lustigen Vier und haben mit Hilfe des Sportinformationsdienstes SED auch heute wieder tolle Themen. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schönen guten Morgen. Übrigens am britischen Tag des Apfels, und wie sagt der Engländer, hat mein Opa auch immer zitiert, one apple a day keeps the doctor away.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich verbrieft ist, ob das, aber wenn es so ein schöner Bosskopf ist oder sowas, also dann lässt man sich ja auch nicht lumpen, ne? Also, Julian Nagelsmann hat offensichtlich zu wenig Äpfel gegessen. Der fehlte nämlich gestern seinen Bayern und hatte einen grippalen Infekt. Konnte nicht an der Seitenlinie sitzen und nicht schwitzen und nicht schreien.
Ja, aber geht ja auch ohne ihn, ne? Schauen wir gleich mal drauf auf den 4:0-Sieg der Bayern in Lissabon.
Stand jetzt
aktuell.
Puh, obwohl Julian Nagelsmann sicherlich einige Male am Fernseher im Hotelzimmer ganz ordentlich geschrien hat, also ich will jetzt kein Fernseher gewesen sein, also trotz druckvoller Phasen seiner Bayern gerade zu Beginn beider Hälften, da haben die Bayern doch immer so ein bisschen den Faden verloren.
Da möchtest du auch nicht Nachbar im Hotelzimmer sein wahrscheinlich, das wird sicherlich die ganze Zeit, sofern es die Stimme zugelassen hat, da wird er unterwegs gewesen sein, aber er musste dann auch gucken, wie sich Neuer strecken musste. Aber die Bayern, die müssen sich tatsächlich was vorwerfen lassen, nämlich, dass sie etwas fahrlässig auch mit den eigenen Chancen umgegangen sind. Sie hatten einige und ja, hätten das Spiel eigentlich auch frühzeitig vorentscheiden können.
Also sie hatten Ballbesitz, sie hatten Torchancen, alles sprach im Prinzip für die Bayern. Das sah auch nach kompletter Überlegenheit sozusagen aus. Sie waren aber ein bisschen zu verspielt und Benfica vermied lange genau die Fehler, die Leverkusen in den Ruin getrieben hatte in ganz kurzer Zeit.
Ja, Benfica hatte aber auch mit einem Torhüter hinten zu glänzen, Vlach Hordimos, der hat da ordentlich was gehalten und war zudem auch noch ein bisschen mit dem Aluminium im Bunde. Das hat auch ein paar Mal gerettet und zweimal war auch der VAR gegen einen Münchner Torerfolg, übrigens völlig zu Recht, da sind zwei Tore aberkannt worden, da hat er genau hingeguckt. Und dann war es erst ein wunderschöner Sané-Freistoß, der die Bayern dann in der 70. Minute endgültig erlöst hat.
Ja, und der öffnete dann auch die Schleusen. Muss man bei einem Torhüter namens Flachodimus eigentlich immer hochschießen, dass es funktioniert?
Ich weiß es nicht. Da, in dem Fall hat's geklappt, ja.
Die Bayern kombinierten also fortan dann flüssig. Benfica fiel dann quasi in sich zusammen. Die haben sich lange tapfer gehalten, aber irgendwann haben sie dann auch irgendwie dem Tempo Tribut gezollt und ein von Gnabry erzwungenes Eigentor und Lewandowski und dann nochmal Sané machten dann alles klar.
Du weißt doch, wie das ist. Flach spielen, hoch gewinnen.
Ja, genau.
Und so war es dann am Ende auch. Auch in der Höhe dann letztlich völlig verdienter Sieg. Und der bedeutet dann auch den so gut wie sicheren Einzug der Bayern ins Achtelfinale. 9 Punkte nach 3 Spielen, mehr geht einfach nicht. Ein weiterer Sieg, der würde das dann am 2. November gegen Benfica endgültig absichern.
Und für den VfL Wolfsburg gab es den nächsten Rückschlag. Ja, also schöne Trikots alleine haben es nicht gebracht. Schon die vierte Pflichtspielniederlage in Folge. Meine Herren, waren die schwach. 1:3 gegen RB Salzburg. und zwar höchst verdient, ja.
Ja, also so wird das auf jeden Fall nichts mit der K.O.-Runde. Adeyemi und Okafor, das waren die beiden Youngster der Salzburger, die haben die Wölfe mit dem typischen Salzburger Umschaltspiel überrumpelt und bei ihren drei Toren drei eklatante Abwehrfehler ausgenutzt, Stellungsfehler der Wolfsburger. Ja, und im Prinzip hätte es auch noch höher ausgehen können.
Ja, ja, hinten löchrig wie ein Schweizer Käse und vorne ideenlos, bis auf das Tor von Metscher war das ja auch gar nix. Ja, und das fiel nach einer Ecke, ein Standard. Aber die Ideenlosigkeit zieht sich irgendwie ja durch auch die letzten Wochen. 4 Pflichtspiele in Folge, wie gesagt, verloren, 7 in Folge nicht mehr gewonnen und nur 2 Champions League Punkte bisher überhaupt geholt.
Ja, und das in einer eigentlich als leicht eingeschätzten Gruppe, hatten zumindest nach der Auslosung die meisten Experten gedacht, aber Stand jetzt droht diese Gruppe für Wolfsburg dann wohl doch zu einer nicht so leicht lösbaren Aufgabe zu werden, um nicht zu sagen zu einer unlösbaren Aufgabe. Auf jeden Fall die Euphorie nach dem starken Bundesliga-Start ist bei den Wolfsburgern mittlerweile wohl weg.
Top und Flop.
Top des Tages sind die deutschen Teamsprinterinnen Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich, denn die hatten gleich zum Auftakt der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Roubaix in der Qualifikation mit Weltrekord das erste Ausrufezeichen gesetzt, ließen dann in der Vorschlussrunde einen zweiten Weltrekord folgen und vollendeten dann ihren Durchmarsch mit Weltrekord im Finale und natürlich der Goldmedaille.
Und Flop des Tages ist der THW Kiel, denn der hat in der Champions League einen wichtigen Sieg aus der Hand gegeben gegen Pick Jagged. Da führte der THW 5 Minuten vor Schluss mit 32-29. Am Ende ging es 32-32 aus. Ausgerechnet im Schlüsselspiel gegen einen direkten Verfolger Punkte liegen lassen im Rennen um einen der beiden ersten Plätze, die fürs Viertelfinale reichen würden. Ist das keine so gute Sache? Deshalb auch unser Flop.
Stand jetzt aktuell.
Sag mal, Malte, hab nur ich den Eindruck oder wird die Formel 1 immer amerikanischer?
Nee, der Eindruck ist gar nicht so ganz falsch. Also die Formel 1, die wanzt sich schon ordentlich an die Amerikaner ran. Liberty Media, der Eigentümer der Formel 1, kommt ja auch aus den USA und der Markt dort, der ist eben sehr lukrativ, aber eben auch etwas schwierig für die Formel 1 bisher immer gewesen, denn die Konkurrenz der dort ja deutlich etablierteren Serien NASCAR oder IndyCar, die ist schon ziemlich groß und war lange auch übermächtig.
Die Formel 1 ist ja traditionell sehr europäisch geprägt, aber hat ja immer wieder so ein bisschen versucht, in den letzten Jahrzehnten sich so in den USA zu etablieren, wurde auf dem Stadtkurs von Long Beach in Kalifornien gefahren, es fanden Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace in Las Vegas statt, in Detroit, in Dallas, in Phoenix.
Ja, aber gebracht hat das alles eher wenig. Diese Versuche, die Formel 1 dort zu etablieren, waren ja im Prinzip auch gescheitert. Nachhaltigen Erfolg hatte das alles jedenfalls nicht. Das lag vielleicht aber auch daran, dass zum Beispiel dieses Farce-Rennen von 2005 in Indianapolis dem Ansehen der Formel 1 dann doch ziemlich geschadet hatte. Wir erinnern uns, Probleme der Michelin-Reifen mit der Strecke hatten dazu geführt, dass alle von Michelin ausgerüsteten Teams gar nicht angetreten waren am Ende. Dann nur die 6 Bridgestone-Teams überhaupt fahren konnten, Rennen mit 6 Autos. Das war jetzt keine nachhaltige Werbung, das war ziemlich negativ, das fanden die Amis überhaupt nicht gut. Die hatten natürlich eigentlich ein Spektakel erwartet, wenn dann nur 6 Autos fahren, ja puh.
Absolut, ja. Absolut, Reifen gegen Rennstrecke, Lebensgefahr und die Vernunft hat dann gesiegt. Also ja, aber dann hat das Ganze erstmal in den USA pausiert. Ja, seit 2012 wird jetzt allerdings dann wieder in Austin gefahren, Sonntag dann auch wieder. Und das bislang so erfolgreich, dass 2022 mit Miami ein zweites US-Rennen dazukommt und Pläne für einen dritten US-Rennort sollen auch schon existieren.
Und das hängt damit zusammen, dass die US-Fans langsam aber sicher doch auf den Geschmack Formel 1 kommen. Das Interesse wird wirklich größer. Der Vorverkauf für Miami soll übrigens bereits blendend laufen, hört man. Und mit der erfolgreichen Netflix-Doku-Serie Drive to Survive, da hat die Formel 1 vor allem das junge Publikum in den USA erreicht. Allein durch diese Serie sollen viele da über Nacht plötzlich zu Fans geworden sein. Und auch die Teams, die werden immer amerikanischer. Das eben zur Eingangsfrage. McLaren verkaufte Ende 2020 ja die Anteile an eine US-Investment-Firma. Der Williams-Rennstall wurde von einer US-Investment-Gruppe übernommen. Und gleiches steht wohl auch bei Sauber, also Alfa Romeo, demnächst an.
Also die Amerikanisierung der Formel 1, sie läuft, war gar nicht so aus der Luft gegriffen. Der einstige Kernmarkt Europa verliert an Bedeutung und der US-Markt mit dem ganzen Glanz und Glitter ist für die Formel 1 natürlich auch ein kulturelles Gegengewicht zu, zum Beispiel ja auch den arabischen Wüstenrennen. Wir sind sehr gespannt, ob am Sonntag in Austin weiter Werbung für die Formel 1 gemacht werden kann. Ich vermute es fast.
Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall können wir noch Werbung machen für Starting Grid, den Podcast zum Formel 1 Grand Prix. Solltet ihr euch natürlich anhören hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir morgen auch hier an dieser Stelle noch ein bisschen über Formel 1 sprechen werden.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, heute geht es bei unserem Sportgeschichtsrückblick, Malte, um dein Thema. Es geht um Haare.
Ja, aber nur indirekt. Das Haar, das vor 21 Jahren gespalten wurde und am 21. Oktober 2000 für so viel Aufsehen sorgte. Ja, wie es nach das Christoph Daum gekokst hatte. Obwohl er noch etwas mehr als eine Woche zuvor das hier erklärt hatte, als er ganz freiwillig eine Haarprobe abgegeben hatte.
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Wie doof kann man denn gewesen sein? Ein reines Gewissen. Die Haarprobe war aber eben nicht rein. Und deshalb setzte es heute vor 21 Jahren dann auch ziemliche Konsequenzen. Daum trat als Trainer von Bayer Leverkusen zurück und der DFB reagierte auch. Der Handschlagvertrag, der Daum zum neuen Bundestrainer ab dem 1. Juni 2001 hätte machen sollen, wurde von DFB-Präsident Gerd Meyer-Vorfelder dann gekündigt.
Ja, Daum verlor auf dem Höhepunkt seiner Trainerkarriere mit einem Schlag alles. Die ganze Thematik, die hatte Uli Hoeneß ja ans Rollen gebracht. Der Manager der Bayern, der hatte in einem Zeitungsinterview Verdachtsmomente gegen Daum geäußert, die sich dann im Endeffekt tatsächlich als wahr herausstellen sollten.
Ja, ja, das Ergebnis löste im deutschen Fußball Entsetzen aus. Daum floh nach Florida, versuchte von dort aus mit einer zweiten Haarprobe seine Unschuld nachzuweisen. Und das Ergebnis war auch negativ, aber zu seiner Entlastung trug's nicht gerade bei. Nach zweimonatiger Flucht nach Florida gab Daum dann den Konsum von Kokain dann auch auf einer Pressekonferenz letztendlich dann auch zu.
Stand jetzt. Aktuell.
Heute Abend treten die deutschen Fußballfrauen in Israel zu ihrem nächsten WM-Quali-Spiel an.
Und endlich wieder mit dabei ist Julia Gwin. Nach über einem Jahr. Gewinn. Ja, ja, es ist ein
Gewinn für die Mannschaft auf jeden Fall.
Ja, und ich muss schmunzeln, weil du hast natürlich völlig recht. Ja, wer diese Frau hat, der hat sonst keine Sorgen. Ist doch super. Also nach über einem Jahr Pause kehrt sie also zurück. Am 19. September 2020 hatte sie sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland das Kreuz und das Außenband im rechten Knie gerissen.
Eine richtig schwere Verletzung und die hatte natürlich ihren kometenhaften Aufstieg erstmal gestoppt und sie musste dann hart arbeiten, sich quälen für das Comeback bei den Bayern und natürlich jetzt auch im Nationalteam.
Ja, das war eine ziemlich harte Zeit, hat sie dann auch in der Pressekonferenz erzählt, da flossen auch schon mal die Tränen.
Aber die ganze Mühe, die hat sich ausgezahlt. Sie sagt, sie hat sich selbst bewiesen, dass sie viel stärker sein kann, als sie jemals dachte und so konnte sie auf ihrer Pressekonferenz dann auch wieder richtig strahlen.
Ich glaube, man sieht es auch an meinem Gesicht. Ich genieße einfach alles, was ich gerade hier miterleben darf und bin einfach froh, wieder bei den Mädels und im gesamten Staff dabei zu sein.
Ja, und auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg freut sich über die Rückkehr von Julia Gwin und will aber mit zu hohen Erwartungen nicht unnötigen Druck aufbauen, sagte sie.
Julie war vorher ja schon doch ein fester Bestandteil unserer Mannschaft und jetzt so zurückzukommen, ich glaube mental sogar noch ein Stück weit stärker. Das gibt einen Reifeprozess und wenn man jetzt wieder irgendwann in den Rhythmus kommt, das braucht noch ein bisschen Zeit. Also wir haben auch jetzt nicht eine Übererwartung an Julie, sondern wir wissen ganz genau, wo sie gerade steht und dass es auch noch ein bisschen braucht, aber wir freuen uns einfach.
Bei Bayern München hat sie ja ganz schnell nach ihrem Comeback ihren Stammplatz dann auf der linken Außenbahn auch wieder zurückerobert und das plant sie natürlich jetzt auch im Nationalteam. Aber auch sie selbst muss sich etwas bremsen, um nicht zu ungeduldig dann auch mit sich selbst zu werden.
Ja, ungeduldig war sie auch. Also das ist ja nur eine ganz klare Sache. Das ein oder andere Mal wird man eben dann auch in der Rehabilitationsphase ungeduldig. Also sie hatte aber ja ein bisschen was zu tun. Sie hatte eben die Reha und noch das Sportmanagement-Fernstudium und dann ja auch noch Instagram. Ja, dort hat sie mittlerweile schon eine 250.000 Follower.
Ist sie denn noch vor allem Fußballerin oder schon Influencerin? Das wurde sie auch gefragt. Dazu hat sich Julia Quinn dann aber klar positioniert und erklärt, wo ihr Fokus liegt und was ihr Social Media allgemein bedeutet.
Das Allerwichtigste zuerst ist immer, dass man wirklich den Fokus auf den Fußball behält und dass das auch das ist, wie ich als Person wahrgenommen werden möchte, also wirklich als Fußballerin und nicht das, was abseits des Platzes passiert. Aber natürlich bin ich auch neben dem Fußball einfach eine junge Frau, die auch gerne gerade auf sozialen Medien unterwegs ist und die den Leuten auch gerne was mitgibt. Also wenn man dann wirklich auch ja das Privileg hat, dass man so in der Öffentlichkeit stehen darf, dann möchte man natürlich auch den Menschen, die dafür Interesse zeigen, einfach seinen Weg mitgeben, was man den ganzen Tag so unternimmt, wie die Karriere verläuft. Und das mache ich natürlich sehr gerne und habe da auch sehr gerne eine enge Bindung zu den Fans, weil ich glaube, dass ja das auch wichtig ist und dass es auch schön ist, wenn man die Wertschätzung von den Fans bekommt, dass man da auch was zurückgeben möchte.
Ja, sie hat schon ein gewinnendes Wesen, muss man sagen, die Julia Quinn. Heute mit der Nationalmannschaft in Tel Aviv im Einsatz. Am Dienstag steht dann das Rückspiel an in Essen und da schließt sich für sie ein Kreis. Denn ausgerechnet in Essen hat sie sich damals ihre schwere Verletzung zugezogen. Wir drücken die Daumen, dass diese Erinnerungen, wenn sie überhaupt im Kopf sind, dann ganz schnell aus dem Kopf wieder rauskommen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
In der Fußball-Europa League sind Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nach den Pleiten aus der Bundesliga gefordert.
Für Bayer geht's ab 18.45 Uhr bei Betis Sevilla zur Sache und die Eintracht empfängt um 21 Uhr Olympiakos Piräus. Und mit Siegen können Leverkusen und Frankfurt natürlich große Schritte Richtung K.O.-Phase machen.
Union Berlin will nach dem ersten Sieg in der Gruppenphase der Conference League heute den nächsten Erfolg. Nach dem 3:0 gegen Maccabi Haifa spielen sie heute bei Feyenoord Rotterdam, dem Spitzenreiter der Gruppe E. Anstoß ist da 18:45.
Und über all das halten euch natürlich auch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de. Universum und Umfeld hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir haben frische News dann morgen wieder ab 7.07 Uhr, denn dann sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da wisst ihr ja, haben wir für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch, wenn ihr mögt und wann ihr mögt. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Und ich sage das, weil ich ein reines Gewissen habe.
Ja, so sagst du. Und dann kommt eine Haarprobe. Bei mir kann man nichts mehr entnehmen.
Komm, ich hole eine Tasse Kaffee.
Ist besser.
Haben wir das auch hinter uns.
Geht das auch in die Haare?
Ich könnte sagen, wo das hingeht, wenn man zu viel davon trinkt. Aber das geht jetzt zu weit.
Das geht keinem was an. Wir machen mal Schluss für heute.
Bis morgen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.